D-Radio Wissen, 100.
Mein Vater wurde von Interpol gesucht und wir mussten flüchten. Ein Satz und die ganze Kneipe hört hier garantiert zu. Der Journalist Arno Frank hat diese Geschichte erlebt. Als er 13 war, hieß es tatsächlich plötzlich, pack deine Sachen. Und es ging los, mitten in der Nacht. Vater, Mutter, Schwester und ein Hund mit Durchfall im Mercedes Richtung Côte d'Azur. Da lebt die Familie dann luxuriös, bis es weitergeht. Wieder Flucht, wieder ins Auto. Lange hat Arno Frank die Geschichte nicht erzählt. Gerade hat er aber ein Buch drüber geschrieben, ein Abenteuerroman über die eigene wahre Story. Und für die 100 sprechen wir jetzt über diese Geschichte. Hallo Arno.
Hallo Paulus.
Wie lange ist es her, dass du die Sachen packen musstest?
Etwas mehr als 30 Jahre ist das her. Also 3 Jahrzehnte sind ins Land gegangen. 3 Jahrzehnte, in denen ich das in keiner Kneipe erzählt habe und auch sonst niemandem groß auf die Nase binden musste.
Wie alt warst du da?
12, 13, schätze ich.
Wie war euer Familienleben damals? Also was hat dein Vater zum Beispiel gemacht beruflich in der Zeit?
Der war Verkäufer, hat mit verschiedenen Sachen gehandelt, hat so Autos verkauft, Kübelwagen. Damit hat er eine Pleite hingelegt und sich anschließend als Gebrauchtwagenhändler verdungen. So einer von diesen typischen Wimpelhändlern, die man so kennt, aber auch Vertragshändler gewesen. Aber er war der Autoverkäufer. Er war ein Verkäufer von Dingen. Und das Familienleben würde ich als normal und harmonisch bezeichnen zu dieser Zeit.
Irgendwann kam ja der Zeitpunkt, dass die Polizei da war. Aber vorher nochmal, was hat dein Vater denn da gemacht, dass es so weit kommen konnte?
Das wussten wir ganz lange nicht. Also wir, wenn ich sage wir, meine ich uns Kinder. So eine kleine Schwester, die 5 Jahre jünger war und ein Bruder, der ein Kleinkind war zu der Zeit. Er hat in Aussicht gestellt, dass ein großes Geschäft klappen würde und dass dann das große Geld da wäre. Was genau das war, hat er wohl mal erklärt. Das handele sich um Provisionen, Geschäfte, die er vermitteln würde. Und dann käme das ganz, ganz große Geld. Das kam dann auch. Es stellte sich halt nur heraus, dass das Geld unterschlagen war oder hinterzogen oder wie man sagt. Es gehörte ihm eigentlich nicht. Er hat es genommen.
Warum hat er das gemacht, dein Vater?
Also ich nehme an, der hat diesen Stapel Geld vor sich gehabt und sich überlegt, begleiche ich damit irgendwie die Schulden und stehe wieder bei Null da oder setze ich alles auf diese eine Karte und nehme meine Familie mit und verschwinde aus Deutschland.
Arno, du hast vorhin gesagt, ihr als Kinder hattet keine Ahnung, was da genau passiert ist. Wie war es denn mit deiner Mutter?
Also die wusste wohl Bescheid und die hat das auch mitgetragen. Das war eine elterliche Geschichte, die wurde da nicht mitgezwungen oder so, sondern die Eltern haben sich gemeinsam entschlossen, diesen Weg zu gehen.
Kommen wir jetzt mal zu dieser einen Nacht, an der ihr dann plötzlich los musstet. Was ist vorher passiert, dass es so weit gekommen ist?
Es ist so, dass die Polizei vor der Tür stand. Die waren noch nicht drin, aber die waren da und wahrscheinlich ging es auch nur um eine Vorladung, also man rückte der Familie auf die Pelle. Wir Kinder wussten auch schon, dass die Polizei etwas ist, vor dem man sich besser versteckt. Das waren nicht unsere Freunde und Helfer, sondern Vollzugsorgane der Banken oder des bösen Staates, die uns und vor allem unserem Vater irgendwie ans Leder wollten. Da zog sich's zu, so, und das war wohl höchste Zeit, sich diese Angelegenheit entweder zu stellen oder aber die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und sich aus dem Staub zu machen.
Wie hast du diese Nacht erlebt?
Dem ging ja voraus, also Wochen und Monate lang, dieses, es wird irgendwann mal großes Geld geben und nächste Woche ist es soweit. Und nächste Woche ist es soweit. Na, noch nicht, aber nächste Woche dann ganz bestimmt. Und auf diese Weise, wahrscheinlich hat der Vater oder haben die Eltern auch selbst daran geglaubt, verliert man schon so ein bisschen den Kontakt zur Realität. Das heißt, du hörst dann auf, an der Schule dich anzustrengen, weil du bekommst gesagt, die Lateinarbeit, die musst du nicht mehr schreiben und ob du versetzt wirst, ist auch egal. Man lässt soziale Kontakte schleifen. Man lebt eigentlich nur noch im Hinblick darauf, dass dieser Jackpot eigentlich jetzt ausgezahlt wird, bald. Und von daher war es eine sehr große angenehme Überraschung, eines Nachts von den Eltern geweckt zu werden und gesagt zu bekommen, zieh dich an, wir ziehen um.
Und dann seid ihr wirklich einfach direkt ins Auto, Sachen packen ins Auto, oder was?
Genau, genau. Einige Sachen waren schon gepackt, andere wurden dann noch dazu geworfen und als das Auto voll war, rollten wir damit durch die Nacht, durch den Pfälzerwald, das spielt alles in Kaiserslautern, nach Frankreich, auf die Autoroute du Soleil und dann in einem Rutsch durch, Menschen kennen das bestimmt noch als die übliche Urlaubstour, auf Marseille zu und dann rüber Richtung Nizza, Cannes.
eine schöne Fahrt, trotzdem eine irgendwie völlig absurde Situation. Du warst damals 13. Ja. Hattest du nicht Angst?
Man vertraut, also Mann, ich sage jetzt Mann, aber ich meine mich oder auch meine Geschwister. Mann vertraut schon seinen Eltern.
Also klar,
was die sagen, ist richtig. Und was die beschließen, hat Hand und Fuß. Und wenn sie sagen, wir machen das jetzt, und sie haben es ja lange versprochen, dass das alles klappen würde eines Tages, dann ist es eine total erfreuliche und höchst abenteuerliche Angelegenheit, vor der man überhaupt keine Angst hat. Im Gegenteil, das ist eine aufregende Sache, die jetzt passiert, weil wir ließen unsere Schule und unsere Freunde und alle sozialen Kontakte einfach hinter uns mit der klaren Aussicht, ein vollkommen neues, aufregendes, mondänes Leben im Reichtum führen zu können.
Und das ist auch das, was dein Vater euch versprochen hat.
Genau. Das ist das, was er versprochen hat, und das ist auch etwas, was er sofort eingelöst hat. Das muss man sagen. Also wir wohnten dann erst zur Miete in einem Örtchen namens Golfe Juan zwischen Antibes und Cannes. Und recht fix mieteten wir uns ein in einer wunderschönen Villa, die es heute auch noch gibt, mit Blick auf die Bucht und auf das Mittelmeer. Und es wurden teure Spielzeuge angeschafft, elektronische Spielgeräte, so Schmuck für die Mutter, und teure Kleider und also Sportwagen und sowas alles.
Das heißt, das war für euch alle sowas wie ein Traum, also auch für dich als Kind.
Das war für mich ein Traum, ich habe ein Moped gekriegt und durfte es fahren mit 13. Ja.
Ein Idyll, in dem ihr dann wart, wie lange hat das gehalten?
Es war ein südfranzösischer Frühling, ein südfranzösischer Sommer bis in den Winter hinein. Nicht ganz ein Jahr. Ein Schuljahr, das ich da auch verbracht habe auf einer internationalen Schule, wo ich Französisch gelernt habe. Und das war quasi unser Sommer in Südfrankreich.
Was ist denn in Sachen Kriminalität, in Sachen Fahndung, was deinen Vater angeht, in der Zwischenzeit in Deutschland passiert?
Wir erfuhren von Freunden der Familie, die uns dann doch auch mal besucht hatten, dass es so ernst würde, dass sie ihn suchen in Deutschland, dass die Polizei bei den Großeltern aufschlägt und Erkundigungen einzieht. Das war halt Mitte der 80er Jahre. Kein GPS, keine Rasterfahndung.
Keine Smartphones,
ganz genau. Also wir waren nicht so leicht zu tracken, glaube ich.
Und keine Spuren hinterlassen.
Keine Spuren hinterlassen. So. Mhm. Wir sind überhaupt nicht. Wir sind spurlos verschwunden zu dem Zeitpunkt. Da muss man erstmal drauf kommen, wo die jetzt sind. Also wir hörten dann, also wohl die Eltern noch vor den Kindern, dass die so langsam hinter uns her sind. Aber da haben die Eltern großen Wert drauf gelegt, dass wir Kinder davon jetzt erstmal nicht belastet wurden. Und das war auch so eine ferne Sache.
Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, also ihr lebt da in Saus und Braus, und ich verstehe ja, dass das Leben die Eltern genießen, dass ihr das genießt und dass dein Vater dieses Leben erstmal nicht aufgeben will. Aber wenn man dann doch merkt, dass es enger wird, dass man gesucht wird und dann irgendwann ja eben auch international über Interpol gesucht wird, wäre das nicht der Moment gewesen zu sagen, ich lass die Scheiße jetzt, ich stelle mich, auch um meine Kinder zu schützen und meine Familie?
Das wäre es wohl gewesen. Der hat so einen Tunnelblick aufs Geld gehabt, und es ging ja schon einiges weg an Kohle, weil man zahlt ja auch an für die Miete und man kauft teure Sportwagen und sowas alles. Und was er dann versucht hat, war Geld zu verdienen im Casino. Also der ist Roulette-Spielen gefahren jeden Abend. Das hat er also berufsspielermäßig dann so aufgezogen.
Kann man an der Côte d'Azur auch gut machen?
Ja, das kann man eigentlich gut machen. Man braucht halt nur wirklich viel Kapital. Also der war halt in Cannes und in Nizza und in Monaco und hat da vermutlich dann so die letzten Reste des unterschlagenen Vermögens verjubelt, weil das natürlich nicht geklappt hat mit seinem todsicheren System.
Dann irgendwann, er hat am Traum festgehalten, wurde es aber so eng, dass ihr weg musstet aus Südfrankreich. Was ist da passiert?
Das war das zweite Mal, dass die Polizei da war, dann auch schon im Haus. Das waren nur so normale Flicks, so Gendarmen, die eine Vorladung vorbeigebracht haben. Womit aber klar war, dass sie uns jetzt haben, dass sie also wissen, wo wir sind. Also mit sie meine ich, das ist das Ominöse, die hinter uns her sind, so, wo uns nie ganz klar war, wer das jetzt gewesen ist. Aber da wurde es sozusagen ernst und gleichzeitig war kein Geld mehr da. Und das war auch der Moment, wo wir Kinder erfuhren, dass das Vermögen, das wir hatten, erstens aufgebraucht war und zweitens aus einer kriminellen Aktion stammte. Also, dass das alles auf Sand gebaut gewesen ist, dass der Vater tatsächlich gesucht wird, dass es Fakt ist und dass sie uns wirklich auf den Fersen sind in dem Moment.
Wo seid ihr hin?
Das ist der Moment, an dem man sich hätte stellen müssen, eigentlich. Und stattdessen in einem Verzweiflungsakt sind wir dann weiter geflohen nach Portugal.
Mhm. Und wie ging das? Also wenn ihr schon gefunden worden seid,
dann... Und es ist kein Geld mehr da.
So, genau. Da muss ja irgendwo was passieren.
Ja, was machst du da? Ich glaube, genau die Frage haben die Eltern sich damals auch gestellt. Und wie es der Zufall so wollte, wurde auf dem Nachbargrundstück damals ein Haus gebaut, eine neue Villa. Die steht heute, ist fertig. Und auf dieser Villa waren mehrere Gastarbeiter und der Vorarbeiter war Portugiese. Und die Eltern haben sich mit diesem Portugiesen angefreundet, offenbar eben auch schon in der Absicht, ihn als Fluchthelfer zu nutzen. Und dieser Mensch, ein herzensguter Typ, an den ich mich noch sehr gut erinnere, wurde dann von den Eltern bestochen mit den übrig gebliebenen kleinen Statussymbolen, so Patek Philippe Uhren, Cartier Brillen, Autos, mein Moped, uns mitzunehmen nach Portugal, weil ja kein Geld mehr da war. Und der hat es gemacht.
Die Statussymbole, dein Moped ist weg.
Ja, das war
vorher
schlimm.
War das irgendwie ein schönes Leben. Ja. Das hat sich radikal geändert dann für dich und deine Geschwister, oder?
Genau, das hat sich in dem Moment radikal geändert. Und ein Problem war, dass wir das auch gelebt haben. Also wir haben es auch gerne gelebt. Ich nehme an, da spreche ich jetzt für mich, meine Geschwister waren dann noch klein, aber man fühlt sich dann auch wie so ein Komplize. Wir waren eben auch drin in der Geschichte. Man empfindet dann sowas wie eine schuldhafte Verstrickung mit den Geschäften der Eltern. Wir waren ja auch Nutznießer davon und wir mochten das, wie es war. Und nun setzen sich die Eltern dahin, gestehen, dass das alles kriminell war, so. Und sagen, aber sie wissen einen Ausweg, wir müssen einfach weiter weg, wir suchen unser Glück jetzt anderswo.
Dein Vater klingt ja so, als ob er eigentlich immer irgendwie dann doch einen Plan aus der Tasche gezogen hat. Also das jetzt mit dem Gastarbeiter aus Portugal. Was hat er denn vor, in Portugal zu machen? Wie sollte das aussehen, eure Rettung nach Portugal?
Ich glaube, man kann sich den als so einen Filou vorstellen, einen sehr charmanten Typen, der in der Lage war, die Leute zu überzeugen und ihnen Geschichten aufzutischen, die dann auch geglaubt worden sind von den Leuten. Er war ja auch nicht alleine, sondern der hatte eine große Familie dabei und eine freundliche Frau und zwei, drei nette Kinder und so weiter. Wir landeten dann über Umwege in Lissabon, alleine dann wieder, also als Familie, und mieteten uns dort in einem sehr schönen Hotel ein, in dem der Vater die Bediensteten, den Concierge und den Direktor davon überzeugt hat, dass er jetzt Diplomat sei, dem das Gepäck am Flughafen gestohlen worden ist und der aber beabsichtige, sich ein schönes Haus zu kaufen und es dauert nicht lange, dann kommt aber Geld aus Deutschland und dann wird er das alles begleichen können. Und so hat er die Leute immer wieder so von Woche zu Woche hingehalten und so lebten wir dann eigentlich dann schon von der Hand in den Mund, tatsächlich auch hungernd in diesem Hotelzimmer. Wie Gespenster und niemand durfte wissen, was eigentlich los war.
Ist ja klar, dass das Geld nicht kommt. Woher soll das auch kommen? Was ist passiert?
Also der hatte schon immer noch Freunde angezapft und Geschäftskollegen, die früher ging das mit postalischer Anweisung. Man musste dann ins Postamt und dann wartet man, ob es was gibt. Und er hat ewig telefoniert. Es gab ja kein Handy. Man musste dann von diesem Berg in Lissabon runterlaufen, in die Post und dann ein Ferngespräch führen und sowas alles. Und es gab wohl mal eine kleine Summe von ich weiß nicht wem. Schließlich aber halt überhaupt nichts mehr, woraufhin der Vater einen neuen Plan gefasst hat, was er denn tun könnte, um zu Geld zu kommen. Und dieser Plan bestand darin, einen Escort-Service aufzumachen.
Also Nutten, ja?
Ja, ganz genau. Ein Call-Girl-Ring war etwas, was ihm tatsächlich vorschwebte. Deswegen, also wenn du sagst, der hat immer Pläne und so, ein Plan ist was Hand und Fuß hat. Im Grunde waren es alles totale Verzweiflungsakte, was uns aber als Kindern überhaupt nicht klar war, sondern der Vater hat eine Idee, der kennt die Welt, er erklärt sie dir auch fortwährend und der wird schon wissen, was er da hat und was er da vorhat und wie das klappen wird, ja.
Der Escort-Service, das können wir jetzt, glaube ich, so feststellen, hat nicht geklappt. Du sagtest ja auch, die Ideen waren nicht sehr substanziell irgendwie.
Es war nicht ausgereift, ja.
Was war der Punkt, wo dann klar war, jetzt ist alles vorbei?
Das war, nachdem die Pläne mit dem Start-up des Call-Girl-Rings sich zerschlagen hatten, war dann auch irgendwann die Geduld der freundlichen Hotelleute erschöpft. Und die haben ihm dann die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, nächsten Montag ist aber das Geld dann wirklich da, sonst sehen sie sich genötigt, die Polizei zu rufen. Was zu dem Zeitpunkt halt schon fast eine Erlösung war. Also übrigens eine weitere Gelegenheit, sich zu stellen.
Ja, aber wieder nicht.
Nein, wieder nicht.
Wohin?
Schon wieder nicht. Wieder zurück nach Deutschland, diesmal mit einem gemieteten Auto, das dann natürlich auch geklaut wurde. Und ich erinnere, und das schreibe ich auch in dem Buch, dass gar nicht genug Geld da war für den Sprit bis nach Deutschland. Das ist sehr weit, das sind fast 3000 Kilometer. Aber Vater hatte ausgerechnet, dass es reicht für Paris, wenn wir nichts essen, so. Und sehr sparsam fahren. Und in Paris, da wusste er, dass er da noch einen Freund hat, der ihm was schuldet, der ihm dann wieder ein bisschen mehr Geld geben kann, dem er dann zurückkommt nach Deutschland. Welche Pläne er dann in Deutschland hatte, weiß ich nicht. Sich stellen gehörte jedenfalls nicht dazu.
So, aber irgendwann muss es ja dann auch vorbei gewesen sein. Ihr wart zurück in Deutschland. Mhm. Wo seid ihr hingefahren?
Wir sind erst zurückgekehrt an den Ort, an dem alles anfing. Das ist so sein Elternhaus, das war weg, aber daneben stand, dass es seiner Mutter gehörte. Und das war eine sehr intelligente und resolute Frau, die sich eben nicht hat über den Tisch ziehen lassen von ihm. Wir waren da 3-4 Tage. Ich bin dann nochmal für einen Tag in Kaiserslautern ist das auf die Schule gekommen. Es war eine Einschulung, es war so, da fängst du jetzt an, hier auf der, wir sind jetzt wieder da. Allerdings hat meine Großmutter als Bedingung gestellt, dass er sich zu stellen habe. Und das wollte er nicht, also ging die Flucht mit diesem portugiesischen Mietwagen weiter.
Ja. Wo seid ihr dann hin? Also es wird ja immer enger, der Kreis.
Ja, der Kreis wird enger, es wird auch eigentlich immer unrealistischer, man könnte es sich überhaupt nicht ausdenken. Also zuletzt, und das wäre das letzte Kapitel, fliehen wir alle nach Bayern, in ein Örtchen bei München, auch zu einem Freund, auch ein total netter Kerl eigentlich, der ebenfalls eine Geschichte aufgetischt bekommt, ohne da jetzt genau nachzufragen, weil dieser Vater halt auch so nett ist und die Familie dann dort unterschlüpfen lässt.
Mhm. Wann ist es denn dann wirklich ganz vorbei? Wie passiert das?
Kurz danach, auch dieser Gastgeber merkt irgendwann, dass er verarscht wird. Auch der wendet sich dann gegen diese Familie und schmeißt sie raus. Und von da führt dann tatsächlich kein Weg mehr weiter, weil wirklich überhaupt gar kein Geld da ist, bis auf Kleingeld in der Hosentasche. Dann kommt es zu einem Ende, das ich aber jetzt hier nicht verraten möchte. jedenfalls stellt er sich auch da nicht.
Ja. Er stellt sich bis zum Schluss nicht. Wie ist es denn heute mit dir und deinem Vater?
Ich hoffe, dass er eine interessante Romanfigur geworden ist. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Möglicherweise lebt er noch irgendwo und dann wünsche ich ihm viel Glück. Vielleicht lebt er aber auch nicht mehr. Ich weiß es nicht und meine Geschwister wissen das auch nicht. Er ist kurz nach dieser Geschichte dann auch aus unserem Leben verschwunden.
Wie geht es für euch, für die übrig gebliebenen weiter als Familie?
Diese Familie zerbricht, das schafft sie nicht. Also dieses, wie so ein Flugzeug, das zu hart aufsetzt, bricht sie komplett auseinander. Sogar so, dass die Großeltern, die eigentlich wichtig sind, auch nicht mehr so richtig Teil sind. Also was man vorher als familiäre Einheit erlebt und was mit Geborgenheit zu tun hat, das zerbröselt mit dieser Geschichte komplett. Und ab da ist eigentlich jedes Familienmitglied mehr oder weniger alleine unterwegs.
Ja. Trotzdem musste ja das normale Leben wieder weitergehen. Mhm. Also der kleine Arno musste wieder in die Schule.
Ja, da hat er sich drauf gefreut. Am Anfang ist es ja toll, überhaupt nicht in die Schule zu gehen. Aber irgendwann wünscht man sich, wieder in die Schule zurückkommen zu können. Schlimm war, dass ich dann sitzen bleiben musste, weil es natürlich keine Nachweise gab über ein komplett verpasstes Schuljahr von anderen Schulen und so. Also ich wurde dann zurückversetzt und so und bin dann wieder auf die Schule gekommen in Klamotten vom Sozialamt, die dann nach Mottenkugeln riechen und sowas. Also das war schon so eine Art soziales Downgrade, was ich da empfunden habe, ja. Tatsächlich ist diese ganze Odyssee, die wird dann zu einem großen Geheimnis. Das ist nichts, was man irgendjemandem erzählt oder was wir auch nur irgendjemandem erzählt hätten. Darüber haben wir einfach nie gesprochen. Mhm.
Dabei hätte Erzählen wahrscheinlich gut getan. Jetzt ist aber dann der Punkt gekommen, wo du ein Buch geschrieben hast, wo diese ganze Geschichte doch erzählst, auch hier in diesem Radio. Was hat dich dazu bewogen?
Das ist einfach eine gute Geschichte und die ist mir so, sozusagen in den Schoß gefallen. Die ist im Laufe der Jahre vom Trauma zum Thema geworden. Und als solches hat die sich immer mal wieder gemeldet und gesagt, wenn du mal die Mittel hast, das aufzuschreiben, die sprachlichen, werde mir gerecht und gieß mich mal in eine unterhaltsame, erzählbare, spannende Form. So, genau. Und das habe ich dann vor 3 Jahren in Angriff genommen.
Und das ist dir gelungen. Arno Franks Roman.
Danke.
Arno Franks Roman über die Geschichte heißt So und jetzt kommst du, weil diesen Satz sein Vater immer zu ihm gesagt hat. Danke, Arno Frank.
Danke, Paulus.
D-Radio Wissen. 100.